Ich lese den Predigttext aus Jesaja 38, die Verse 9 bis 20, nach Luther. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach: In der Mitte meines Lebens muss ich dahin fahren. Zu des Totenreichs Pforten bin ich befohlen, für den Rest meiner Jahre. Ich sprach: Nun werde ich nicht mehr sehen den Herrn, ja, den Herrn im Lande der Lebendigen. Nicht mehr schauen die Menschen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen, wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, davon lebt man und allein darin liegt meines Lebens Kraft. Du lässt mich genesen und am Leben bleiben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen. Darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn.
Ich bete. Danke, guter Gott, dass auch solche Sätze in der Bibel stehen, dass wir uns in ihnen wiederfinden können, dass sie uns Worte geben können, wo uns manchmal die Worte fehlen. Und dass wir aus ihnen lernen können. Und das wollen wir tun, Herr. Wir wollen auf dich hören und dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt. Es uns nicht nur Ohr und Verstand erreichen lässt, sondern es bis um die tiefsten Tiefen unserer Seele dringen lässt. Damit unser Leben heil wird. Damit wir Menschen sind, die voller Vertrauen zu dir sind und aus diesem Vertrauen heraus ihr Leben gestalten. So segne jetzt unser Hören, mein Reden, und hilf uns zu hören, jeder so, wie du es für ihn bereithältst. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren musste ich einen guten Freund beerdigen. Er war knapp 58 Jahre alt geworden. Nur 10 Monate vorher hatte er die schreckliche Diagnose erhalten, die wenig Hoffnung ließ. Seiner Frau und ihm hatte das zunächst den Teppich unter den Füßen weggezogen. Ihr Leben war nicht mehr das, was es noch einen Tag zuvor gewesen war. Alles anders, alles nur noch grau, schwarz, sinnlos, hoffnungslos. So reagieren wir Menschen meist auf einen schweren Schicksalsschlag. Das Wort Krebs ist für die meisten ein Signalwort, das zunächst einmal alles hoffnungslos erscheinen lässt. Ich habe Krebs, ich werde sterben. So oder so ähnlich haben es mir in den zurückliegenden Jahren, ja, man kann ja inzwischen schon sagen, Jahrzehnten, viele Menschen gesagt. Aber es gibt auch andere Situationen, in denen Menschen keine Perspektive mehr sehen. Alles im Nebel oder schlimmer noch, alles schwarz. Kein Licht am Ende des Tunnels. Sie sind verzweifelt, völlig kraftlos, antriebslos. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Andere ziehen sich einfach und still zurück, tauchen plötzlich nicht mehr auf. Sie drehen sich also in gewisser Weise wie der König Hiskia mit dem Kopf, mit dem Gesicht zur Wand. Wollen nur noch allein sein. Wollen nicht, dass jemand ihre Schwäche, ihre Not, ihre Ohnmacht, ihre Verzweiflung mitbekommt. Andere suchen eher das Gespräch, wollen ihre Klagen hörbar werden lassen. Mein Leben ist von jetzt auf gleich ein Trümmerhaufen. Jetzt kann ich nur noch auf den Tod warten. Ja, ich wünschte, er käme bald. Keine Frage, kein Mensch ist wie der andere. Jeder reagiert anders auf schlimme Nachrichten. Doch viele zeigen als erstes eben eine solche Reaktion, diese Reaktion einer Hoffnungslosigkeit, die anderen, die das mitbekommen und wenn das dann so hörbar wird, wie in den Worten hier unseres Psalms, dann schon wehtut. Es ist der erste Schock, der einen so reagieren lässt, auch Christen. Der Unterschied kann aber der sein, dass wir nicht nur unserer Ohnmacht und schieren Verzweiflung und der mangelnden Hoffnung Ausdruck geben, ob nun mit Worten oder auch anders, sondern dass wir auch diese Situation mit Gott in Verbindung bringen. So tut es ja hier auch der König Hiskia. Wer das nicht tut, wer das nicht kann, der bleibt ja bei sich selbst. Der ist gewissermaßen wie in einen Kokon eingesponnen und gefangen. Wer seine ihm noch so hoffnungslos erscheinende Situation in Bezug zu Gott setzt, der ist dadurch nicht allein, auch wenn er sich vielleicht in dem Moment allein fühlt. Er bezieht Gott mit ein, klagt Gott seine ganze Not, klagt ihn vielleicht auch an, so wie es Hiob ja sehr krass tun konnte. Und wie es bei Hiskia zumindest zwischen den Zeilen durchschimmert, so wie er seine Lage beschreibt, dass er Gott nicht mehr sehen könne im Lande der Lebendigen, dass er, Gott, sein Leben vom Webrahmen abgeschnitten habe, sodass er nicht mehr sein Leben weiterweben kann und damit Gott eben auch nicht mehr die Ehre geben. Diese Phase der schieren Verzweiflung war bei meinem Freund sehr kurz gewesen. Er war immer ein tatkräftiger Mensch, mutig. Probleme und Hindernisse haben ihn nie gebremst, sondern eigentlich immer noch mehr angespornt, herausgefordert. Er suchte und fand einen Arzt weit im Süden unserer Republik, einen Spezialist für seine Krankheit. Und dort wurde er behandelt und verschwand so recht schnell aus meinem Gesichtsfeld. Seine Frau aber sah ich fast wöchentlich sonntags im Gottesdienst und sie erzählte immer mal wieder, wie es gerade so ist. Sie litt mehr als er. Sie war die Realistin, er der Visionär. Er kämpfte, wie er schon oft in seinem Leben gekämpft und auch oft erfolgreich gekämpft hatte. Sie suchte immer wieder Zuflucht in der Gemeinde, im Chor. Es wurde für ihn, für sie gemeinsam gebetet. Dabei wusste er sehr wohl, dass seine Chancen schlecht waren. Als ich ihn nach 2 oder 3 Monaten Behandlung einmal wieder sah, weil er zwischenzeitlich mal wieder zu Hause war, bevor er dann wieder zurück zur Behandlung fuhr, immer noch ein Kerl wie ein Baum, da sagte er mir, dass der behandelnde Arzt ihm noch 6, vielleicht 9 Monate gäbe. Doch er gab die Hoffnung nicht auf. Er sagte, danke, dass ihr für mich betet. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass sich die Gebete erfüllen. Ich kämpfe weiter. So beginnen Menschen oft nach dem ersten Schock und der schieren Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit nach einem Ausweg zu suchen. Es muss doch noch eine Chance geben. Es kann doch nicht sein, dass da nichts mehr geht. Es muss doch einen Arzt geben, der helfen kann, eine Therapie, ein Medikament. Sie beginnen zu kämpfen. Und oft ist ja die Situation auch nicht so hoffnungslos, wie sie bei meinem Freund war. Und so beginnen dann Menschen auch oft mit Gott zu verhandeln, auch Christen. Aber eben auch Menschen, denen Gott bis dahin nicht so sonderlich wichtig gewesen war. Wenn du mich rettest, wenn du mir hilfst, wenn du uns diese Situation überwinden, dieses Problem lösen, diese Krise bewältigen lässt, dann werden wir Geld spenden, in einer Hilfsorganisation aktiv werden, ganz viel für dich tun, ich will wieder richtig beten und stille Zeit halten. Und was sonst alles an Angeboten dort Gott gemacht wird. In dieser Phase gibt es natürlich immer wieder auch Einbrüche. Momente, in denen alles dann doch wieder sinn- und hoffnungslos scheint. Die Kräfte schwinden und erlahmen. Es ist so ein Auf und Ab, auch in der Gefühlswelt. Alles geht immer hin und her. Und vielleicht erlaben da auch die Kräfte der Freunde und Verwandten, die eigentlich helfen und unterstützen wollen, aber die auch ihr eigenes Leben zu bewältigen haben und ihre Versprechungen nicht immer so einhalten können. Und dann gibt es leider eben auch diese Erfahrung, dass Freunde ganz schnell abgetaucht sind, als sie gehört haben, was mit einem los ist. In der Not lernt man die wahren Freunde kennen. Und das sind dann manchmal eben leider auch nur noch wenige. Auch Hiskia war einsam. Und auch Hiob blieb letztlich völlig auf sich allein gestellt. Die Freunde, die zu ihm gekommen waren und anfänglich ja noch sozusagen ihn gestützt hatten, indem sie mit ihm trauerten, sie hatten ihm dann nur noch zugesetzt und ihn zusätzlich belastet und das Leben schwer gemacht. Doch es gibt auch die andere Erfahrung. Menschen erleben sich eben gerade in solchen schweren Krisen in besonderer Weise von den Gebeten anderer getragen. Sie erleben in einer ganz neuen Weise Gottes Nähe. Sie erfahren in aller Not und Verzweiflung, in ihrem Kampf und der damit ja auch oft verbundenen Unruhe, dann auch Momente eines tiefen Friedens in sich. Manche erleben, wie sie in einem Gottesdienst durch den Lobgesang der anderen mitgezogen und als anfänglich noch so sitzend aufgerichtet werden und mitsingen, mitloben können, wie sie wieder Mut fassen und neue Kraft erhalten. Der Blick wird von der eigenen Not und dem Elend weggehoben und auf anderes, auf Größeres gerichtet. Alles bekommt plötzlich wieder seine richtigen Dimensionen. Das, was so übergroß und unüberwindlich erschien, wird plötzlich doch wieder in die normale Größe geschrumpft. Und der Blick eben auch auf den erhoben und gelenkt, der alles in seinen Händen hält, der diese Welt geschaffen hat und der zu uns herabgestiegen ist in Gestalt seines Sohnes, um diese Welt, um die Menschen zu retten. Zu retten eben auch aus der Hoffnungslosigkeit, aus diesem Gefühl, völlig allein zu sein. Nein, Gott lässt niemand in seiner Not allein. Er ist doch zu den Menschen damals in ihrem Elend herabgekommen. Und so ist er auch heute noch gerade bei denen, die nicht mehr aus noch ein wissen. Und er hat noch mehr getan, darüber hinaus den Menschen eben ein neues Leben eröffnet. Seine Herrlichkeit, sein Vaterhaus, die Tür dahin steht offen. Der Himmel ist offen. Wir haben eine Hoffnung, die nicht auf Raum und Zeit begrenzt ist. Und das geht eben über das hinaus, was Hiskia hier erlebt hat. Ihm wurden nur weitere Lebensjahre geschenkt. Aber was heißt hier nur? Für ihn war das viel, sehr viel. Lebenssatt sterben im Alter. Das galt den Menschen damals als ein großer Segen, als Beweis, dass Gott einem gnädig ist. Und dafür konnte er nur Gott loben. So können wir also Gott auch in schweren Zeiten loben. Und es tut uns in erster Linie gut. Es hilft uns und lässt uns den Mut nicht verlieren. Lässt uns Gott nicht aus den Augen verlieren und seine Möglichkeiten mit all dem, was er eben für uns bereithält, eben auch über dieses Leben hinaus bereithält. Wir erfahren uns trotz Ohnmacht, trotz Verzweiflung, trotz Trauer oder was uns auch sonst noch innerlich alles umtreibt, wir erfahren uns als solche, die Gott loben können und über deren Lob sich Gott freut, die den großen Schöpfer und des Himmels, der Erde preisen können und darin dienen und eben auch darin, dass sie ihren Glauben gerade in der Not nicht verlieren, sondern von ihm getragen werden. Und dass das an ihnen, an ihrem Leben ablesbar wird für die Menschen um sie herum. Dass der Glaube also kein Schönwetterglaube ist, sondern gerade in den tiefsten Tiefen des Lebens trägt und hält. Und das den anderen Menschen weitergeben. Und auch da, wo es die Möglichkeit gibt, davon erzählen. So wie es in dem Psalm hier heißt, der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Mein Freund lud mich so circa 8 Monate nach seiner Diagnose zu sich ein. Seine ganze Familie war zugegen. Und diese Zeit, diese Begegnung ist für mich eine, ja, ich würde sagen, bis heute die am meisten ergreifende, die ich erlebt habe, das, wie wir da beieinander saßen, werde ich nie vergessen. Er war inzwischen körperlich ein Frack, ein Häuflein Mensch nur noch, der vorher so ein Kerl wie ein Baum war. Er war körperlich ein Frack und er war innerlich und mental ein Riese. Unglaublich. Er hat sein Leben dort Revue passieren lassen. Er war nie ein ungläubiger Mensch gewesen, aber der Glaube hatte in seinem Leben nie so eine dominierende Rolle gespielt. Er war eher so im Hintergrund, sage ich mal, immer da gewesen, mitgelaufen, so möchte ich es mal formulieren. Vor allem das, was für uns so vielleicht vor allem dazugehört als Ausdruck unseres Glaubens, war für ihn eher nicht so wichtig. So erzählte er mir, sagte er mir einmal Jahre vor dieser Diagnose, als wir in Israel unterwegs waren. Gottesdienst, Bibelstunde, Chor, das, was ihr macht, was auch meine Frau macht, das ist nicht so für mich. Doch nun saß er da inmitten seiner Familie und mir und erzählte, wie in diesen letzten 8 Monaten er eine Veränderung in sich erlebt hat, die ja mehr Veränderung als in seinem ganzen Leben zuvor. Er hoffte immer noch auf eine neue Behandlungsmethode. Doch zugleich zeigte er sich bereit zu gehen. Und er beschrieb, wie der Glaube für ihn in diesen Monaten immer mehr an Bedeutung gewonnen hatte. Und er sagte, und das erzählte er und strahlte da wirklich über das ganze Gesicht, wie dankbar er für alles ist, für seine Frau und das Leben mit ihr, das Kind und wie stolz er auf es ist, das Schwiegerkind und dass er so dankbar ist, dass er auch ein Enkelkind noch erleben durfte. Das wuselte da gerade so tapsig zwischen uns rum in diesem Gespräch dort. Und er lobte Gott für seine Liebe, die er in den zurückliegenden Monaten erst so richtig bewusst erfahren hätte, die ihm bewusst geworden wäre. Und dass Gott sein Leben insgesamt gut gemacht, gut geführt hat. Und dieses Zitat hat sich bei mir eingebrannt. Mein Leben war so voll und es war gut. Nur die Sorge um seine Familie äußerte er. Aber eben zugleich sagte er dann, aber ich weiß, wir werden uns alle wiedersehen. Das ist das, worauf ich mich jetzt schon freue. Einen guten Monat später mussten wir ihn beerdigen. Und die Trauerfeier in unserem Gemeindehaus war, und das sage ich mit großem Dank zu Gott und ihm zur Ehre, diese Trauerfeier war die großartigste Evangelisation, die ich in meinem Leben mitgemacht habe. Über 400 Leute waren da beieinander gekommen. Und davon mehr als die Hälfte waren Kollegen, Freunde, Bekannte, zum Teil von weit her, Belgien, Holland, ich weiß nicht wo überall her. Die meisten von ihnen hatten mit Kirche und Glauben nicht viel am Hut. Und manche von ihnen haben sich noch Monate später bei der Witwe gemeldet und ihr erzählt, wie diese Trauerfeier für sie ein Gottesdienst zur Ehre Gottes gewesen sei. Und sie hätten bei aller Trauer über den Verstorbenen da etwas erlebt, was sie vorher noch nie erlebt hatten. Und das Kind des Verstorbenen und das Schwiegerkind haben sich, ich glaube, 2 oder 3 Jahre nach seinem Tod taufen lassen. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Und so können wir eben auch in schweren Zeiten Gott loben. Amen.